ARD. 4 Jahre Krieg in der Ukraine. Wie geht es Geflüchteten hier bei uns?
Der Staat gegen das Drogenkartell. In Mexiko eskaliert die Gewalt.
Und krank oder nicht krank, immer häufiger engagieren Chefs Privatdetektive.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen wunderbaren guten Morgen an diesem 24. Februar. Hier sind wieder Magda und Uli für euch.
Schönen guten Morgen und wir grüßen rein in die ARD-Audiothek, wo ihr uns hören könnt, oder in eine andere Podcast-Plattform eurer Wahl.
Für die meisten ist der 24. Februar einfach nur ein Tag wie jeder andere. Für die rund 1,3 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland bedeutet heute 4 Jahre Krieg in ihrer Heimat, Ausgang ungewiss.
Niemand weiß, was nach seinem Ende dort übrig bleiben wird. Manchmal scheint es, als wäre das Leben, das man früher gelebt hat, ein Traum gewesen, als ob das mein Gehirn sich weigert, das zu glauben. Ich glaube, dass mein Körper einen Schutzmechanismus entwickelt hat, um nicht darüber nachzudenken, sich nicht damit zu beschäftigen, denn sonst verschlingen dich diese emotionale Last und diese Sehnsucht.
Das war Uljana. Sie ist vor 4 Jahren mit ihrem heute 12-jährigen Sohn aus der Region Lugansk geflohen und heute lebt sie als alleinerziehende Mutter in Brandenburg.
Ich habe sie kurz nach ihrer Flucht nach Berlin kennengelernt vor 4 Jahren und habe gestern mit ihr gesprochen.
Und sie spricht auch echt schon gut Deutsch, ne? Finde ich ziemlich beeindruckend. Aktuell macht sie eine Ausbildung als ZFA, also zur zahnmedizinischen Fachangestellten.
Und sie hat eine 40-Stunden-Woche, kommt abends nach Hause und kümmert sich dann um ihren autistischen Sohn. Der geht auch seit 3 Jahren in Brandenburg zur Schule. Und für Uljana war der ganze Weg bis hierher nicht ganz so einfach, auch bis sie diesen Ausbildungsplatz bekommen hat. Und so geht es auch vielen ihrer ukrainischen Bekannten.
Ich habe viele Bekannte, die arbeiten möchten und zum Beispiel Weiterbildung hat gemacht, aber aufgrund der Sprachbarriere. Es kommt so, dass man schnell arbeiten gehen soll, aber niemand will einen einstellen, wenn man schlecht spricht.
Ja, diese Schwierigkeiten auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, die kennt auch Alexandra. Sie ist vor knapp 4 Jahren ins Sauerland in Nordrhein-Westfalen gekommen und mittlerweile lebt sie in Köln. In Kiew war sie mal Finanzanalystin, aber hier in Deutschland waren ihre Bewerbungen bisher nicht erfolgreich, eben wegen der Sprachkenntnisse oder der nicht vorhandenen Sprachkenntnisse.
Ich möchte nicht nur als Gäste hier sein, sondern auch als Teil der deutschen Gesellschaft. Ich möchte komplett hier integriert sein auch und arbeiten. Für mich ist es sehr großer Stress, dass ich kann nicht in Deutschland arbeiten.
Wenn man mal darauf guckt, wie gut Ukrainerinnen und Ukrainer in den Arbeitsmarkt integriert sind, dann kann man sagen, deutlich besser als Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind. Nach gut 3 Jahren hat jeder zweite ukrainische Geflüchtete einen Job. In Deutschland haben diese Menschen und in der gesamten EU auch einen besonderen Schutzstatus. Also sie müssen nicht das normale Asylverfahren durchlaufen wie andere Menschen aus anderen Ländern. Sie können direkt in Deutschland arbeiten, aber eben nur, wenn die Sprachkenntnisse ausreichen.
Ja, aber im Vergleich zu anderen EU-Ländern muss man mal sagen, schneidet Deutschland in Sachen Integration von Ukraine-Geflüchteten auf dem Arbeitsmarkt nur so mittelmäßig ab. In anderen Ländern wie zum Beispiel Litauen, Dänemark oder auch Polen läuft das deutlich besser. Okay, es liegt auch daran, dass die Sprache oft da nicht so eine große Hürde ist, weil sie der ukrainischen Sprache ähnlicher ist. Aber da funktioniert auch teilweise das Prinzip Work First, also erst mal anfangen zu arbeiten und die Sprache hinterher oder parallel lernen.
Soweit also die Infos zu den Geflüchteten. Gucken wir nochmal kurz in die Ukraine selbst. Der Krieg dauert ja schon sehr viel länger, als Russland sich das wahrscheinlich mal bei der Invasion überlegt hat, weil die Ukraine sich eben unerwartet stark verteidigt. Etwa ein Fünftel der Ukraine ist inzwischen russisch besetzt. Die Kämpfe gehen weiter. Zuletzt war in der Ukraine immer wieder die Energieversorgung ein Ziel Russlands. Wir haben vor 2 Wochen ja hier auch schon mal über diesen eisigen Winter als Waffe gesprochen.
Die Ukraine hat besonders in letzter Zeit aber auch vermehrt Gebiete zurückerobert. Das liegt unter anderem an der Abschaltung von Starlink, also dem Satellitensystem, das Russland seit Anfang Februar nicht mehr nutzen kann. Das System hat Russland geholfen, dass Drohnen besonders präzise schießen konnten.
So, und wie dieser Krieg mit inzwischen Hunderttausenden Toten beendet werden könnte, darüber wird ja in den letzten Monaten immer wieder gesprochen und verhandelt zwischen der Ukraine, Russland und den USA. Aber die Verhandlungen sind schwierig, weil Russland aus Sicht der Ukraine zu große Zugeständnisse einfordert, vor allem was die Abtretung von Gebieten angeht. Mhm. Und für die Ukraine sind vor allem auch Sicherheitsgarantien wichtig. Also eine Zusicherung von anderen Staaten, dass sie die Ukraine von einem möglichen erneuten Angriff irgendwann mal aus Russland schützen würden.
Gerade versucht die EU, noch weitere Strafmaßnahmen gegen Russland zu beschließen, um den Druck auf die russische Wirtschaft weiter zu erhöhen. Da gibt's aber innerhalb der EU Schwierigkeiten, weil Ungarn nicht mitziehen will.
Ja, und über den Krieg in der Ukraine hat unser ARD-Korrespondent Wassily Gollert auch in einem exklusiven Interview mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky sprechen können. Den Link zur ARD-Mediathek, wo es das Gespräch gibt, den packen wir euch in die Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Anfang des Monats ist Rita Süssmuth gestorben. Sie war mal Bundesministerin und Bundestagspräsidentin und heute wird sie mit einem Staatsakt im Parlament geehrt. Süssmuth hat als Politikerin viel für die Rechte von Frauen gekämpft und dabei hat sie sich auch oft mit ihrer eigenen Partei, der CDU, angelegt. Zum Beispiel, als sie sich Ende der 80er Jahre dafür eingesetzt hat, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar wird.
Die Initiative Freiheitsfonds kauft heute wieder bundesweit Gefangene frei, die wegen Schwarzfahrens im Knast sind. In Deutschland ist das nämlich eine Straftat. Das bedeutet, wenn man die Geldstrafe dafür nicht zahlen kann, muss man ersatzweise ins Gefängnis. Die Kampagne fordert aber schon seit Jahren, dass Schwarzfahren zur Ordnungswidrigkeit herabgestuft wird. Der Freiheitsfonds hat nach eigenen Angaben seit seiner Gründung vor 5 Jahren über 1500 Menschen freigekauft und finanziert wird das Ganze über Spenden.
Eine fast 40 cm hohe Schneedecke, Windböen, eisige Temperaturen. Gerade fegt ein schwerer Wintersturm über den Nordosten der USA. Hunderttausende Menschen haben aktuell keinen Strom. In New York beispielsweise sind die Straßen für alle Autos außer für Rettungswagen gesperrt. Auch knapp 9000 Flüge sind in den betroffenen Bundesstaaten mittlerweile gestrichen. Und es ist jetzt schon der zweite heftige Wintersturm in den USA dieses Jahr. Im Januar gab es schon einen im Süden.
Friedrich Merz reist heute nach China zum ersten Mal, seit er Bundeskanzler ist. Er spricht dort mit dem Ministerpräsidenten Li und dem Staatspräsidenten Xi. Es geht vor allem darum, die wirtschaftlichen Beziehungen zu verbessern. Deutschland ist unter anderem auf Rohstoffe aus China angewiesen und will sich generell breiter aufstellen, um Abhängigkeiten von einzelnen Staaten zu vermeiden. Wir haben gestern in den Kurznachrichten schon mal kurz darüber gesprochen. In Mexiko ist der mächtigste Drogenboss des Landes vom Militär getötet worden. Nemesio Oseguera Cervantes hieß dieser Mann, aber genannt worden ist er El Mencho. Und heute müssen wir nochmal darüber reden, weil seitdem Chaos herrscht in Mexiko. Das Kartell von El Mencho wütet im ganzen Land, zündet Autos und Geschäfte an und liefert sich Schießereien mit Polizei und Militär. Und das alles ja nur ein paar Monate vor der Fußball-WM, die da stattfindet in Mexiko und in den USA. Das hier ist Maria. Die haben unsere Kollegen vor Ort auf der Straße getroffen.
Wir haben große Angst und gehen nur raus, um das Nötigste zu kaufen.
Nochmal kurz ein paar Fakten über El Mencho. Der ist seit Jahrzehnten schwerst kriminell. Seit ungefähr 20 Jahren war er der Boss seines eigenen Drogenkartells. Kokain, Crystal Meth, Fentanyl, Heroin, das alles haben seine Leute aus Mexiko in die USA geschmuggelt. Aber das Kartell handelt auch mit Menschen und wäscht Geld und es ist und geht dabei unglaublich brutal vor. Da sind zur Abschreckung auch schon mal Menschen an Brücken aufgehängt worden.
Mhm, diese Drogenkartelle, die sind nicht nur brutal, sie haben auch eine riesige Macht in Mexiko. Also hier bei uns in Deutschland gibt es ja auch die organisierte Kriminalität mit Drogenbanden, aber die legen sich ja in der Regel nicht ganz offensiv mit dem Staat an und kämpfen dann mit Schießereien darum, wer das Sagen im Land hat. In Mexiko ist das aber genauso. Das Militär wollte El Mencho jetzt eigentlich festnehmen. Das war zumindest offenbar der Plan. Und das war auch eine ziemlich große Operation mit Hilfe von Geheimdienstinfos aus den USA. Aber El Mencho hat den Einsatz nicht überlebt.
Und bei den Ausschreitungen danach sind auch noch viele weitere Menschen gestorben. Die Zahlen sind da je nach Quelle unterschiedlich, aber es sind wohl schon jetzt über 70, darunter auch 25 Beamte der Nationalgarde. Also es ist wirklich gerade gefährlich dort. Deshalb warnt das Deutsche Auswärtige Amt auch alle deutschen Staatsbürger, die in Mexiko sind, aufzupassen und nach Möglichkeit nicht rauszugehen. Caroline ist Deutsche und die lebt seit einem halben Jahr in Mexiko.
Ich wusste, hier gibt es Kartelle und dachte aber immer, die machen vieles unter sich aus. Und dass es dann jetzt doch so nah an einen kommt, ist etwas erschreckend.
Eigentlich wollte der Staat das Kartell mit dem Einsatz schwächen. Und jetzt passiert gerade aber genau das Gegenteil. Das Kartell rächt sich nämlich mit extremer Gewalt. Und die Frage ist ja auch, wie es weitergeht, weil es so eine Art Machtkampf um El Menchos Nachfolge geben könnte. Das war auch schon mal so, als El Chapo, der Anführer eines anderen Drogenkartells, vor ein paar Jahren in die USA ausgeliefert worden ist. Bei dem Machtkampf um seine Nachfolge sind damals zehntausende Menschen getötet worden.
Und die Gewalt könnte auch über Mexiko hinaus vielleicht bald Einfluss haben, denn du hast es gesagt, im Sommer findet die Fußball-WM in den USA und eben auch in Mexiko statt. Und Experten hatten eigentlich damit gerechnet, dass der Staat erst nach der WM so einen Schlag gegen das Drogenkartell vornehmen würde. Ja, eben um genau solche Gewalteskalationen vor oder während des Turniers zu verhindern. Zumal der Bundesstaat Jalisco im Fokus dieser Gewalt steht. Und genau hier sind auch 4 Vorrundenspiele angesetzt.
Bis jetzt hat die FIFA aber noch nicht reagiert, noch nichts verschoben. Mal gucken, was dann noch kommt. Währenddessen versucht der mexikanische Staat, die Lage in den Griff zu bekommen. Die Präsidentin hat gesagt, seien Sie ruhig und gelassen. Alle Behörden der Republik haben sich koordiniert. Alle Kräfte der Bundesregierung, Sicherheitskräfte und Staatsanwaltschaft stehen für jede Situation bereit.
Wir haben es eben noch mal gecheckt. Deutschland hat aber kein Vorrundenspiel in Mexiko. Die werden alle in den USA sein.
So, Corona, Grippe, RS-Virus, Pneumokokken, vielleicht auch ein bisschen Magen-Darm. Also gerade ist ja vieles im Umlauf. Viele Leute sind krank, müssen sich deshalb auch bei der Arbeit krank melden. Kennt ihr wahrscheinlich auch aus eurem eigenen Umfeld. Bei mir ist es auf jeden Fall im Moment extrem. Erwachsene und Kinder irgendwie stecken sich gerade alle gegenseitig an.
Ja, und offensichtlich ist es so, dass es zunehmend Misstrauen gibt, wenn sich jemand krank meldet. Nicht von uns persönlich, aber von Arbeitgebern gegenüber ihren Angestellten. Das berichtet zum Beispiel Patrick Kurz. Er ist Privatdetektiv in Leipzig, aber in mehreren deutschen Städten aktiv.
Wir haben immer enorme Schwankungen in unserer Branche, was die Aufträge angeht. Mal haben wir eine Welle, da kommen ganz, ganz viele Sachverhalte, die sehr ähnlich gelagert sind, zum Beispiel eben Krankschreibungsbetrug. Das ist auch aktuell der Fall. In den letzten 2-3 Monaten, würde ich sagen, haben wir da besonders viele Fälle, seitdem das medial eben auch so viel behandelt wird.
Und auch der Bundesverband der Detektiv- und Ermittlungsbranche bestätigt den Anstieg der Fälle.
Dass es gerade mehr solcher Fälle gibt, das heißt ja nicht, dass auch mehr Menschen wirklich krank fallen, obwohl sie eigentlich gesund sind. Vielleicht ist auf dem Thema gerade auch einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Das meint auch Patrick Kurz.
Selbst der Bundeskanzler hat sich ja sehr eindeutig dazu geäußert. Das ging durch die Medien und ich denke schon, dass das bei sehr vielen Arbeitgebern vielleicht auch diesen Impuls ausgelöst hat, dass man da bestimmte Pappenheimer, die man so im Betrieb hat, mal überprüfen lassen möchte.
Also was er meint, Friedrich Merz hat ja zuletzt mehrfach gesagt, dass die deutschen Arbeitnehmer zu viel krank sind, zu viele Tage und dass sie mehr arbeiten sollten.
Und tatsächlich ist der Krankenstand auch in den letzten Jahren gestiegen. 19,5 Tage waren wir im Schnitt im letzten Jahr krankgeschrieben. 2007, da waren es noch 8 Tage. Experten sagen aber, dass das vor allem daran liegt, dass inzwischen einfach auch psychische Erkrankungen viel öfter erkannt und auch anerkannt werden. Und der Bundesverband der Betriebskrankenkassen sagt, dass die elektronische Krankschreibung auch vieles verändert hat. Die gibt es ja seit 2022 und seitdem werden also alle Krankmeldungen digital und damit auch definitiv erfasst. Also da bleibt also kein gelber Schein mehr in irgendeiner Schublade liegen.
Genau. Und die Frage ist ja, muss ich als Arbeitnehmer jetzt irgendwie Angst haben, dass ein Privatdetektiv bei mir rumschnüffelt, wenn ich mich mal doch krank gemeldet habe? Nee, sagt Patrick Kurz zumindest, ganz so einfach ist das auch für die Arbeitgeber nicht.
Das heißt, es muss irgendwas vorgefallen sein. Zum Beispiel, dass ein Urlaubsantrag abgelehnt wurde oder dass zu Ohren gekommen ist, dass dort private Handwerkstätigkeiten in der Krankschreibungszeit durchgeführt werden oder dass eine unerlaubte Nebentätigkeit vielleicht während der Krankschreibung ausgeführt wird. Also irgendwas Konkretes brauchen wir als Grundlage dafür, dass wir tätig werden dürfen.
Es sind auch schon Fälle vor Gericht gelandet, weil Arbeitnehmer sich gewehrt haben, weil sie nach einer solchen Überwachung entlassen worden sind. Und da geht es dann eben sehr genau darum, ob die Überwachung gerechtfertigt war oder nicht.
Und wir haben uns gefragt, wie ist das denn bei euch? Habt ihr schon mal Misstrauen erlebt von eurem Arbeitgeber, wenn ihr krank wart? Oder falls ihr selbst eine kleine Firma habt oder auch eine große und Arbeitgeber seid, habt ihr manchmal den Verdacht, dass da jemand vielleicht ja nicht so wirklich krank ist? Wir würden uns sehr über eure Erfahrungsberichte freuen. Schickt uns mal eine Sprachnachricht oder schreibt uns. Unsere Kontaktdaten findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Und denkt gerne auch daran, uns zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und vor allem uns weiterzuempfehlen. Wir freuen uns sehr, wenn wir hier alle ein bisschen mehr werden.
Absolut. Und morgen sind wir für euch wieder am Start. Und du bringst, glaube ich, auch einen Hauch von Frühling mit. Ich habe gerade geguckt, 11 Grad in Berlin ist noch so, ja, so lala.
Ja, bei uns bis zu 20 und Sonnenschein. Wow. Ich kann das noch gar nicht glauben, dass das so kommt, aber ich freue mich sehr. Muss den Grill vielleicht mal putzen. Der ist vom Winter wahrscheinlich verschimmelt.
Der Westen Deutschland blüht auf.
Es wird langsam Frühling. Das sind so gute Nachrichten.
Ich gönne es dir.
Dankeschön. Und die nächsten Tage bleibt es dann auch mild. Macht's gut, bis morgen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.